Ist soweit, meine Damen und Herren, Action Cult geht in die nächste Runde und bei mir ist heute mal wieder der Mann, mit dem ich immer gern auf Urlaubsreise gehe, auf filmische Urlaubsreise. Nach zweimal Miami Beach und einmal Karibik geht's heute aber auf einen widerlichen, verpesteten Mond. Steffen Anton, hi, wie geht's dir?
Ja, hallo, lieber Dominik. Freut mich, dass ich mal wieder hier sein darf. Ja, mir geht's nicht ganz so gut, ich bin ein bisschen erkältet. Hört man vielleicht auch in meiner Stimme. Aber es ist mir eine persönliche Ehre, heute hier mit dir diesen Podcast aufnehmen zu dürfen. Deswegen habe ich gedacht, scheiß auf die Krankheit, ich bin trotzdem da.
Gute Einstellung, so macht man das. Krankheit kann man am besten besiegen, indem man über einen tollen Film spricht. Und ja, wer jetzt schon was schon gewohnt ist, wenn der Steffen da ist, dann wird es meistens lustig. Wird es heute auch lustig?
Naja, ich würde sagen, lustig wird es eher weniger. Aber das ist ja nicht schlimm.
Wird es halt blutig?
Blutig eigentlich auch nicht so. Also es wird brutal. Ja, Blut weiß ich jetzt nicht, schon auch. Schauen wir mal.
Heute sprechen wir nämlich über Aliens. Das ist der zweite Teil der Alien-Reihe, richtig?
Genau, Aliens, ganz wichtig. Auf Deutsch dann Aliens, die Rückkehr. Das ist auch für den letzten Deppen irgendwie im deutschen Verleih nach dem Motto, es ist der zweite Film, es ist nicht der erste Film. Es ist ein kleines S hinten dran, Aliens. Diesmal sind es ein paar mehr.
Aber ist die Rückkehr eigentlich auf die Aliens bezogen oder auf die Leute, die auf den Mond gehen?
Das müsste man mal den deutschen Verleih fragen. Also ich denke mal, die Rückkehr der Aliens auf die Kinoleinwand.
Oder so. Okay, so kann man es auch sehen, oder? Jedenfalls, Alien-Reihe, da bin ich mal ganz gespannt, was da deine Geschichte drum ist. Ich kann es gleich mal vorwegnehmen. Ich bin auf die Alien-Reihe gestoßen mit dem vielleicht verhasstesten Film der ganzen Reihe, nämlich Teil 4.
Das ist in der Tat auch, wenn man mal die Prometheus-Filme weglässt und auch die Alien vs. Predator-Filme weglässt, also dann gibt es ja eigentlich nur vier. Und davon ist es dieser vierte, den du gerade angesprochen hast, auch mein geringster Favorit. Also den fand ich relativ schlecht. Und es wundert mich natürlich, dass du, nachdem du diesen gesehen hattest, dann überhaupt noch dabei geblieben bist beim Franchise und gesagt hast, ich guck mir die anderen noch an.
Aber ich glaube, das ist effektiv auch der Punkt, warum ich sehr lange gebraucht habe, bis ich die anderen Alien-Filme geschaut habe. Ich habe Alien und auch Teil 3. Ich habe die irgendwann in den frühen 2000er mal gesehen, aber ich hatte nach Teil 4 nie das Reißen, mich jetzt da drum zu balgen. Teil 4 hat mich aber nicht abgeturnt in dem Sinn. Ich weiß, der Film, der hat mich im Kino gut unterhalten. Ich habe ja nicht gewusst, worum es genau geht. Wie alt war ich denn? 14 Jahre alt. Ist okay, kann man machen. Aber es hat nicht diese Liebe zu diesem Franchise ausgelöst wie bei vielen anderen. Es war einfach immer so, oh, ich verstehe, die Filme gefallen mir. Mir gefallen 1 und 2, das kann man schon mal vorwegnehmen. Das sind richtig gute Filme, also richtig gute Filme. Ich habe auch Gefallen an AVP gehabt. Gefallen heißt, das ist wie so Hamburger, Pommes und eine Cola. Das kannst du dir mal geben, das tut dir in dem Moment gerade gut. Aber du hast nichts damit. Du hast da keinen Nährwert oder auch keinen Mehrwert. Und AVP 2 AVP 2 ist absoluter Hass für mich immer noch.
Ja.
Kann man nichts sagen, oder?
Dem ist wenig hinzuzufügen. Also ich habe dann, wie gesagt, ich habe ja auch ein bisschen eine andere Geschichte mit den Alien-Filmen. Und deswegen war das natürlich für mich ein, ja, wie du sagst, also vielleicht ganz unterhaltsam, wenn man das mal ausblendet, wo es herkommt und das Universum ausblendet, aber mehr auch nicht. Also meine Geschichte mit den Alien-Filmen hat eigentlich angefangen, ich glaube, im Jahr 1991. Bin ich in der siebten Klasse gewesen, am Gymnasium, und habe dann neue Freunde gefunden, weil es mein erstes Jahr im Gymnasium war. Und da habe ich einen gefunden, der hat immer Horrorfilme zu Hause angeschaut. Also seine Eltern haben ihn immer Horrorfilme anschauen lassen. Die hatten auch schon einen Videorekorder und die hatten auch schon eine Schüssel oder Kabelfernsehen, Pro7, Sat1, die ganzen Sender, die mir damals noch versperrt waren, mangels Empfangsmöglichkeit. Und da bin ich dann nach der Schule manchmal, also das Gymnasium war, bin ich mit dem Zug immer hingefahren, also 15 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Und da bin ich ab und zu mal nach der Schule, so um 2, hat er gesagt, hey, kommst du noch mit zu mir? Wir haben gestern wieder einen krassen Film aufgenommen, da zeige ich dir mal die schlimmsten Stellen und so. Und ich so, oh, voll cool. Und da sind wir dann, also wir hatten keine Zeit gehabt für zwei Stunden Film anzuschauen, aber er hat mir dann halt, ja, dann irgendwann mal einen Ausschnitt, ja, Alien, kannte ich noch nicht natürlich, Alien, der zweite Teil kam gestern und oh, da gibt es voll die krasse Szene, da platzt einem der Brustkorb und oh, und dann hat er mir das gezeigt, bin ich halt nach der Schule hin und dann habe ich das gesehen und dann habe ich gedacht, boah, krass, wenn das, und dann habe ich mich im Nachhinein mal ein bisschen informiert, also über diesen Film und habe gedacht, aha, okay, da müssen also, das basiert ja auf Ereignissen aus dem ersten Teil und da muss ich ja auch schon ganz schön zugegangen sein. Und dann war ich ja, voll gespannt, das zu sehen. Und dann irgendwann, ja, so im Laufe der 90er, hat man sich die Filme dann erschlossen. Also irgendwann haben wir dann auch mal eine Schüssel gehabt und irgendwann Videothek oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann mal in der richtigen Reihenfolge, also ich habe dann mit dem ersten angefangen und habe dann halt den zweiten geschaut und dann irgendwann mal den dritten und dann leider Gottes irgendwann mal auch den vierten. Genau.
Ja, und deine Liebe ist bei Teil 2 geblieben. Habe ich das richtig verstanden? Das ist so dein Liebesfilm fast schon.
Ja, das kann man eigentlich so sagen. Also früher war es eigentlich immer so, dass der erste mein Lieblingsfilm war.
Habe ich gerade Liebesfilm gesagt?
Ich meine Liebesfilm. Ja, Liebesfilm, ja gut. Liebe zum Film vielleicht, aber Liebe im Film eher weniger. Also früher fand ich immer den ersten Teil eigentlich am besten, weil der diese ganze Mythologie einfach aufgebaut hat und auch von der Suspense am spannendsten war und weil mich das immer so interessiert hat mit diesem Space Jockey, also dieser Pilot in dem Raumschiff, und dann habe ich gedacht, ich will mehr darüber erfahren, habe dann im Nachhinein, also als ich Prometheus gesehen habe ich gedacht, hätte ich doch lieber nicht mehr darüber erfahren, also war jetzt doch nicht so befriedigend, wie ich mir das immer erhofft hatte. Aber auf jeden Fall, ich fand das immer so toll, wo kam das her, wo kommen die Eier her, was ist die Geschichte vom Space Jockey, was geht ab auf diesem Raumschiff, also mega spannende Szenen. Und den zweiten Teil fand ich damals auch schon cool. Es war dann, ist halt ein ganz anderes Genre irgendwo, ist ja dann mehr so der Actionfilm, ist ja ein ganz anderer Regisseur dann gewesen mit James Cameron. Und deswegen besprechen wir den ja auch heute, weil es Actionkult heißt ja der Podcast. Bietet zwar keinen Mehrwert, aber heißt Actionkult. Und deswegen, deswegen besprechen wir den heute und besprechen auch nicht den ersten Teil heute, weil der erste Teil wird ja eher so im Horrorgenre verortet und der zweite ist eher so Science-Fiction-Action. Und mittlerweile muss ich sagen, habe ich, wenn ich zählen soll, welchen Film ich öfter gesehen habe, den dritten, der ist jetzt auch nicht so der Brüller, weil der ziemlich enttäuschend ist von der Handlung her einfach. Vieles, was so im zweiten Teil mühsam etabliert wurde, am Ende wird einfach über den Haufen geworfen. Das ist ja wie bei dem neuen Terminator, da war es ja auch so ein bisschen so. Aber egal. Anderes Thema für vielleicht einen anderen Podcast mal irgendwann. Auf jeden Fall, der zweite Teil ist mir noch mehr ans Herz gewachsen, weil es einfach, ja, was soll ich sagen? Also es ist perfekt aufgebaut, die Dramaturgie und ja, ich mag halt auch diese Belagerungssituation. Ich gebe es wirklich zu, ich bin ja da so ein Steckenpferd von mir. Horrorfilme oder Filme, in denen Menschen belagert werden von einer Bedrohung, die von außen versucht, auf sie einzudringen. Und da gibt es ja die verschiedensten Exemplare dieser Filme und Alien hat auch eine halbstündige Belagerungssituation. Und die ist meisterlich gemacht. Und ich habe dann auch die Bücher damals, habe mir dann im Buchhandel die Bücher zum Film geholt und habe dann noch mehr erfahren über die Handlung und das hat einfach, das zieht bis heute. Also das war dann auch, ja, war ja auch eine Schablone irgendwie für viele Filme, die danach kamen. Also ob das jetzt Starship Troopers ist oder auch die Doom-Verfilmung mit The Rock, glaube ich, ne? The Rock spielte. Genau, das wäre alles nicht gewesen, wenn Aliens nicht gewesen wäre. Ja, und deswegen ist es einfach für mich so eigentlich einer meiner 10 Lieblingsfilme, kann man sagen.
Was geil ist ja bei Teil 1 bis 3, du hast ja so ein ganz klare, das sind ja ganz klare verschiedene Handschriften der Regisseure. Du hast Ridley Scott, der mit dem ersten so diesen wirklich 70er Horror im Weltraum Film abgeliefert hat, der einfach nur thrillt und dir die Haare zu Berge stehen lässt, die wenigen, die du noch hast, also ich noch habe. Dann hat Teil 2 dieses absolute Actionbrett und Teil 3, der hat so eine Thriller-Dynamik, die jetzt auch für mich schwer in Worte zu fassen ist, aber die sind ja vom Grundton her immer anders. Und das finde ich so geil an Teil 1 bis 3. Ich habe Teil 4 nur zweimal gesehen. Ich habe da wirklich eine ganz krude Erinnerung daran. Ich kann das nicht mehr verorten, was das genau, das war typisch ein Science-Fiction 90er-Ding halt. Aber, und das finde ich, das finde ich das Spannende dran. Du hast jetzt hier auch einen, du hast auch einen Film, der zum ersten Mal sich auch getraut hat, jetzt eine Frau zu nehmen und die zur, ich sag's jetzt mal, wie es ist, zur knallharten Motherfuckerin zu machen. Das war Ripley in Teil 1 noch nicht. Das, du siehst die Entwicklung der Figur. Und das ist schon Teil 2 ganz, ganz deutlich, wie der Fokus auf Ripley da ist und wie sie sich die Kanten abwetzt quasi.
Ja. Wobei sie natürlich im ersten Teil auch schon eine gewisse Toughheit hatte. Also sie war ja, wenn ich dran denke, dass wenn es nach ihr gegangen wäre, dann hätte man die den wie hieß er, John Hurt, Kane, genau, hätte man nie durch die Schleuse reingelassen, weil sie wollte ja nicht, dass es irgendwie kontaminiert wird, oder hat gesagt, wir müssen uns an die Vorschriften halten. Und Ash hat ja dann quasi, also der Android, hat ja dann die Schleuse geöffnet, weil er ja klar für diese dubiose Firma Weyland-Yutani ein lebendes Exemplar mit nach Hause bringen sollte. Aber da sie also als Führungsposition war sie schon auch, oder wie sie mit diese zwei Blue-Collar-Worker, diese der Jafet Kotto, der Schwarze, und Harry Dean Stanton, das sind ja so die Handwerker im ersten Teil, sozusagen die Arbeiter, und wie sie dann mit denen diskutiert über ihre Urlaubsprämie oder ihre Zulage. Also Führungspersönlichkeit hat sie ja dann schon auch, und als dann der Captain, sag ich mal, ins Gras gebissen hat, ist sie ja, glaube ich, auch der ranghöchste Offizier an Bord, meine ich zumindest. Und am Ende bläst sie ja auch das Alien in den Weltraum. Also letztendlich, natürlich, du hast recht, Actionheldin ist sie da noch nicht, aber sie hat schon eine Veranlagung für diese charismatische Persönlichkeit und einfach diese, wo du auch am Anfang gar nicht denkst, dass sie das Last Girl ist. Ne? Also es gibt ja dieses Last Girl, und man könnte denken, na okay, Tom Skerritt ist ja eigentlich ein recht renommierter Schauspieler gewesen, Ian Holm sowieso, gut, ich meine, der war der böse Android, aber okay, John Hurt war ja auch ein Name, sag ich mal, ne? Und dann kommt aber die Sigourney Weaver, die eigentlich vorher noch nie so viel gemacht hatte, die überlebt dann, ne? Und das zeigt ja schon so eine gewisse Toughness einfach. Aber du gibst natürlich recht, sie macht im Verlaufe des zweiten Films nochmal eine Entwicklung durch, zwangsläufig, die ich finde auch eine handlungsmäßig gut nachvollziehbar, warum sie diese Entwicklung durchmacht, weil sie einfach diesen Mutterinstinkt entwickelt gegenüber der Newt. Und sie hat ja versprochen, ich rette dich und ich komme. Und das Versprechen löst sie dann ein. Und dann wird sie quasi zwangsläufig eigentlich zur ersten richtigen, ich mache jetzt mal Cynthia Rothrock und die ganzen, lasse ich mal außen vor von den C-Movies, aber zur ersten richtigen Actionheldin der 80er, ja,
das stimmt. Absolut, absolut. Und witzigerweise, es hat ja auch verdammt lange gedauert, bis es eine Fortsetzung gab. 79 Teil 1, 86 Teil 2. 7 Jahre liegen dazwischen. Damals waren halt Fortsetzungen noch nicht so en vogue wie heute, wo jeder brummt, sorry, wenn man so im Schweizerdeutsch sagen, jeder brummt, ja, wird fortgesetzt. Das hat ein bisschen gedauert. Man hat sich ein bisschen geziert, das zu machen. Man wollte eigentlich andere Projekte vorziehen. Es gab so ein Gerücht von einem Spartacus im Weltraum, das da Fox umsetzen wollte. Und dann war da halt auch James Cameron. Und der gute Cameron, der hat ja zuvor, was hat er gemacht? Piranha hat er zuvor gemacht, oder?
Rambo 2 hat das Drehbuch geschrieben, glaube ich.
Hat das Drehbuch gemacht, richtig. Und natürlich den, dürfen wir sagen, Terminator 1. Das war 1984, oder?
Genau.
Und das hilft natürlich in deinem Remoné auch ein bisschen, so ein riesen Werk gerade am Start hast, das so richtig einschlägt. Und so hat man James Cameron dieses Werk zugewiesen, und gedreht wurde ja in UK, in den Pinewood Studios. Und da kennst du sicher die Storys um Pinewood, was da passiert ist.
Ja.
Was ist denn da passiert?
Ja, die Engländer, also ich, so wie ich es gelesen habe, haben die Engländer halt, die kannten Terminator noch gar nicht, die haben den Film noch nicht gesehen gehabt, und die haben halt nur gesehen, da kommt so ein junger Typ aus den USA mit seiner Tussi, Galen Hurt. Sie war ja damals quasi seine, also als Team haben sie immer gearbeitet. Irgendwie haben die Engländer wohl nicht so wirklich dran geglaubt, dass der Cameron die Skills hat, so ein Projekt zu stemmen. Und die Engländer hatten natürlich auch, die haben großen Wert gelegt auf den geregelten Arbeitstagesablauf und dann war dann halt mal nachmittags, war dann halt mal die Tea-Time angesagt und dann haben sie halt einfach mal alles stehen und liegen gelassen und pünktlicher Feierabend war ihnen halt auch wichtig und das, da gab es, glaube ich, ein paar Streitereien, die sie auch komplett durch die Handlung oder durch die Dreharbeiten gezogen haben. Und ich glaube, James Cameron hat dann mal irgend so ein Kino-Screening von Terminator organisiert, wo die Crew dann hätte sich den Film anschauen können, aber es war halt einfach keine Sau da und hat den Film angeschaut. Und deswegen gab es da ein paar Animositäten. Aber im Nachhinein, also James Cameron hat ja gesagt, ich komme nie wieder her zu euch, ich kann abhauen und ihr seid immer noch hier. Aber er hat, glaube ich, einen von denen hat er dann doch lieb gewonnen, den er dann später für True Lies und
genau.
Titanic nach richtig. Amerika geholt hat. Ne?
Richtig, genau. Richtig. Und ich muss so lachen, wegen dieser Story, wegen hat Terminator gescreent. Arnold Schwarzenegger, der war 2003 rum mit Collateral unterwegs. Da hat sein Film Collateral. Nee, Quatsch, Collateral Damage. Entschuldigung, lieber Michael Mann, ich will dich nicht beleidigen. Es war Collateral Damage. Und hast du den mal gesehen? Kennst du den?
Collateral Damage habe ich nicht gesehen, nein. Collateral habe ich gesehen, aber Collateral Damage habe ich nicht gesehen.
Da hast du vielleicht die richtige Lebensentscheidung getroffen damals. Anyway, der war unterwegs, der Schwarzenegger, und hat dann auch die Truppen besucht im Irak zu dieser Zeit und brachte ihn halt einen Film mit, um den zu schauen. Hat natürlich, hey, I have my new movie here, it's Collateral, let's watch it together. Hey, Collateral Damage, let's watch it together. Und ich habe einfach gedacht, Alter, warum hast du diese armen Menschen noch bestrafen müssen? Die sitzen schon in der Uniform da in der Hitze. Jetzt müssen die noch Collateral Damage an. Und warum? Und ich habe es mit Tom Burgas besprochen. Wir haben über Collateral Damage gesprochen. Also, warum hat er nicht einfach Terminator mitgebracht, oder?
Ja. Oder Terminator 2.
Oder 2.
Okay gewesen.
Ja. Von mir aus auch 3.
Oder True Lies. oder Conan oder irgendwas anderes.
Einfach nicht Collateral Damage. Aber für dich, Steffen, schau dir den mal an. Das ist ein kleiner Tipp. Ja. Das wird dein Leben besser machen. Sigourney Weaver ist wieder mit dabei. Wir sind froh darum. Aber die hat sich auch lange ein bisschen geziert, damit zu machen, oder? Und da gab es ja auch diesen wunderbaren Turn, dass James Cameron dann irgendwann dem Agenten von Arnold Schwarzenegger angerufen hat. Die Story kennst du sicher auch. Denn der wurde vertreten wie Sigourney Weaver von der gleichen Agentur und hat gesagt, ja, weil die Weaver nicht mitmacht, wir offerieren es mal dem Schwarzenegger. Und weil er wohl darauf gewettet hat, dass im Hintergrund die dann schnallen, oh, jetzt müssen wir aber was machen für die Sigourney Weaver. Einen Tag später hat sie dann doch zugesagt, oder?
Okay, die Story mit dem Schwarzenegger, ich habe das nur so gelesen, dass er, oder letztendlich Sigourney Weaver wurde anscheinend schon von Fox mehrmals gefragt wegen einer Alien-Fortsetzung und sie hat Angst gehabt, dass sie es halt verkacken und halt das Denkmal vom ersten zerstören durch einen schlechten zweiten Teil und dann kam James Cameron um die Ecke gebogen mit dieser Mutter-Tochter-Geschichte und das hat sie, glaube ich, überzeugt, dass er so diesen Charakter der Ripley einfach glaubwürdig fortgeschrieben hat und sie war total begeistert von seinem Drehbuch und das war dann letztendlich der Ausschlag für sie, mitzumachen. Also so habe ich das irgendwie mal gelesen. Ja,
man hat da Sigourney Weaver 1 Million bezahlt für Aliens. Das ist ein bisschen mehr als für Teil 1, denn da hat sie meiner Recherche nach, dank an Wikipedia dafür, nur 30.000 kassiert. Das ist halt, ja, das sind halt der Lohnsprünge. Für Teil 3 waren es dann 5,5 und ich glaube bei Teil 4 waren es laut diesen Zahlen 11 Millionen. Hm.
Ja gut, sie hatte halt zwischenzeitlich ja Ghostbusters gemacht und war jetzt mittlerweile kein No-Name mehr, so wie es vielleicht im ersten Teil noch der Fall war. Und das hat sie sich dann immer, und die ganzen Fortsetzungen hingen ja immer, die standen und fielen ja mit ihrer Zusage oder Absage. Und beim dritten Teil hat sie wohl auch nur zugesagt, weil sie dann am Ende sterben durfte. Und beim vierten Teil hat sie dann einfach nur wegen der Kohle zugesagt.
Ich habe das nie verstanden, warum diese Schauspieler ihre Figuren immer sterben lassen wollen. Das war auch bei Harrison Ford mit Han Solo, das war ja auch so eine Bedingung, ich will sterben. Warum? Leb doch, ist doch toll. Du kannst mehr Filme, du kannst mehr Geschichten erzählen, wir lieben dich doch. Warum willst du sterben?
Ja, weil es auserzählt ist. Also manchmal ist es ja so, oder manchmal sagt, also ich glaube, der Ford hat sich auch so gedacht, naja, Han Solo ist ja eh keine besonders tiefschürfende Figur und was kann man mit der noch machen, um sie interessant zu machen? Also das Thema ist durch und ich verstehe es emotional, verstehe ich es absolut. Ich habe auch ein Tränchen im Knopfloch gehabt, als er gestorben ist, aber ich als Schauspieler kann ich es mir schon verstehen, dass der künstlerisch einfach sagt, ich kann da jetzt nichts mehr rausholen. Für mich ist das Thema, die Figur ist auserzählt für mich Und was soll man noch geben dem Publikum, was nicht schon in tausendmal irgendeine andere Form da war.
Ja, aber ich habe da, mein Problem ist einfach, falls, nehmen wir kurz die neue Star Wars Trilogie oder die letzte, aktuelle zumindest, die alten kamen zurück und ich habe wirklich gehofft, dass man es da fertig bringt. Du nimmst neue tolle Figuren und das haben sie geschaffen, sie haben neue tolle Figuren gehabt, und nimmst die alten und mischt es zusammen, dass beide gleichwertig dastehen und beide, die alten und die neuen, auch entsprechend angeschaut werden. Was hast du schlussendlich gehabt? Man hat in jedem Film einen der alten gekillt.
Ja. Ja, gut, ich meine, Lea, das war ja leider Gottes nicht anders möglich. Ja, stimmt.
Ja. Das hat mich genervt, hat mich unfassbar genervt. Auch dann, und du hast es ja sogar bei den Droiden gehabt, dass sogar C3PO und R2D2, die waren nur noch Beigemüse. Denn BB-8, so süß er ist, muss über allem strahlen.
Ist ja so. Die waren natürlich C3PO und R2D2 waren überflüssig wie ein Kropf in der neuen Trilogie.
Ja, also das ist dann.
Was ich auch schade fand, ja.
Weißt aber okay. Du, dass mit den Alten nichts mehr anstellen kann und dass man auch nicht darauf vertraut, dass die Leute wegen den Alten ins Kino gehen. Denn ich fand die neuen Darsteller alle großartig, aber da war ein Problem für mich. Ich wollte das einfach gleichwertig haben. Und auch meine Kollegen haben mir gestritten, deswegen gesagt, ja, aber da gibt's halt nichts mehr zu erzählen. Und dann schaue ich mir an, was die neuen Star Wars Serien stellenweise so machen. Doch, da gibt's noch massiv mehr zu erzählen. Das Leben endet, wenn es endet. Und du kannst immer noch eine coole Story erfinden über so eine Figur, aber du musst halt ein bisschen weiter suchen. Bei Ripley war es eigentlich jetzt auch so, dass mein Befinden nach Teil 2 hätte da fertig sein können. Du hättest einfach einen dritten Teil machen können, irgendwo anders im Universum, wo halt irgendwelche neuen Menschen auf einen Alien treffen. Du hättest es machen können. Und sie treffen auf eine intergalaktische Schule mit kleinen Kindern drin. Keine Ahnung. Weißt du, was
oder
ich meine?
Oder sie hätten halt einfach das, was damals schon im Gespräch war, also dieses Thema Vorgeschichte, wo kam der Space Jockey her, wo ist die Alien Spezies hergekommen, das hätte man in gut halt machen können. Also man hätte es im Prinzip da vielleicht schon als Prequel machen können und da hätte man natürlich auch sagen können, wir sind nicht mehr angewiesen auf Sigourney Weaver oder so. Ne?
Wegen Prequel-Geschichte, da muss ich kurz reingrätschen. Prequels können toll sein, ja, okay. Ja, aber jetzt nehmen wir jetzt mal Star Wars. Ich gehe zurück zu Star Wars. Die ersten drei Filme, die Urfilme, das Ur-Star Wars. Und dann hörst du von diesem Anakin, der ein großer Jedi-Ritter war, ein Krieger, in den Klonkriegen gekämpft und in dir im Kopf entsteht was. Du hast in deinem Kopf irgendeine krude Vorstellung, was da passiert ist. Lasst es doch bitte so. Zeigt es nicht. Nicht zeigen. Denn ihr könnt es niemals so geil umsetzen, mit was in unserem Kopf da gerade passiert, oder?
Ja, natürlich war ich enttäuscht. Auch der Han Solo-Film hätte wegen mir auch nicht sein müssen. Wir schweifen ab.
Ich weiß. Es ist einfach über Prequels reden.
Musik.
Ja, und Prometheus und alles. Ich habe die Filme nicht schlecht gefunden. Ich habe den im Kino gesehen, fand den gar nicht so schlecht. Auch nicht so gut, aber ich habe das Verlangen gehabt, ihn nochmals zu sehen. Und er hat schon gewisse Aspekte, die mir sehr gefallen haben. Einfach ein Xenomorph, der völlig enttäuscht hat am Schluss. Weil du was anderes erwartest, aber du darfst ja nicht bekommen, was du willst. Das ist das Problem.
Visuell hat er mir gut gefallen, fand ich. Also da haben sie wahnsinnig die Messlatte hochgelegt. Und ich möchte ihn immer mögen. Ich schaue ihn an und möchte ihn mögen und ich schlafe jedes Mal wieder ein und denke, mei, wie langweilig und wie blöd sind dann die ganzen Charaktere da, das sind alles Wissenschaftler und stellen sich noch immer noch blöder an und ich weiß, also wie gesagt, er hat Elemente, die ich mag, er hat so diese, allein schon diese erste Szene, wo dieser Außerirdische da an diesem Wasser ist und dann fällt da so ein Tropfen ins Wasser, das ist überwältigend, also das ist wunderschön gemacht und ich habe ihn dann auch schon, ich glaube, ich habe ihn mittlerweile auch schon ja, 2-3 Mal komplett gesehen und ich hätte ihn wahrscheinlich schon 5-6 Mal gesehen, wenn jedes Mal, als ich angefangen habe, auch wenn ich ihn zu Ende angeschaut hätte. Aber ich habe ein paar Mal angefangen und konnte da nicht mehr weiterschauen, weil ich dachte, nee, entweder bin ich eingepennt oder ich fand ihn so langweilig, dass ich ihn ausgemacht habe. Also, ich weiß nicht. Also, für mich war er recht unbefriedigend und vor allen Dingen bin ich nach wie vor sehr böse auf den Film, weil ich ihm übel nehme, dass Prometheus unter anderem dafür verantwortlich war, dass Guillermo del Toro Berge des Wahnsinns von H.P. Lovecraft nicht gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ist ja ein bisschen so ähnlich, die Geschichte. Also letztendlich geht es auch um Außerirdische, die menschliche Rasse aus Versehen oder nebenbei so erschaffen haben. Und als dann der Toro gehört hat, naja, da, Ridley Scott steht mit so einer Story in den Startlöchern, dann brauche ich jetzt meinen nicht zu machen. Und ich habe mich so gefreut auf diesen Film. Und dann kam dieser blöde, bescheuerte Prometheus, wo ich dachte, ach Mensch, Ridley, geh doch in Rente oder mach irgendwas anderes, mach Gladiator 2 oder sonst was. Aber ja, egal.
Wir suchen den Weg zurück zu Aliens.
Ja, wir waren ja zumindest im Franchise jetzt, ne? Aber ja,
das stimmt. Voll drin. Reden wir mal über Hicks. Hicks, der ja ursprünglich von James Remar gespielt worden ist. Und der wurde dann ersetzt durch?
Er wurde ersetzt durch einen meiner Lieblingsschauspieler, Michael Biehn, der so zu den zur Stammbesetzung von James Cameron gehört. Mit neben Bill Paxton und Lance Henriksen und noch ein paar anderen gehört er einfach so mit dazu. Und ja, ich sage nur Terminator. Ne? Da spielt Bill Paxton auch so einen Punk und Michael Biehn spielt Kyle Reese. Und ja, jetzt spielt Michael Biehn halt den Corporal Hicks, macht es auch ziemlich gut.
Ja, und Remar hätte ich auch gerne gesehen. Natürlich nicht so gerne Michael Biehn, aber der war ja, und da gab es ja auch zuerst diverse Geschichten, warum er ersetzt worden ist. Zuerst hieß es ja, es gab künstlerische Differenzen. Und erst einige Zeit später hat dann Remar mal ausgepackt und hat gesagt, ja, ich war ein bisschen auf Drogen in dieser Zeit. Er war ja wirklich an der Nadel gehängt.
Hing an der Nadel.
Und, machen wir es einfach so. Hat Heroin sich reingepfiffen. Ja, das ist nicht so gut für dein Umfeld und für deine Arbeitsfähigkeit. Und deswegen wurde er ersetzt von James Cameron und hat Sinn gemacht. Und ich finde, Michael Biehn ist halt auch in diesem Film wunderbar. Er ist mir einer der Darsteller, der müsste viel größer präsent sein da draußen, oder?
Ja. Ja, das es ging ja dann auch so in den 90ern, es gab ja in der Special Edition von Terminator, gibt es ja eine Szene, die ich sehr schätze, wo Michael Biehn, der Linda Hamilton nochmal erscheint, so als wie auch immer, und also quasi nochmal als Force Ghost in seiner Rolle nochmal als Kyle Reese. Und das fand ich schön. Und dann gab es ja die Rolle in, sag mir schnell den Unterwasserfilm, Abyss. Und aber dann so in den 90ern, da gab es ja, glaube ich, diese glorreiche 7-Fernsehserie, wo er dann noch die Hauptrolle gespielt hat. Aber dann ging es eigentlich so kinomäßig recht bergab und ich fand zu Unrecht eigentlich, er ist ein super Schauspieler und der hätte wegen mir gern noch ein paar größere Rollen auch von anderen Regisseuren angeboten bekommen können, aber es war irgendwie nur James Cameron, der ihn, oder halt in vielen Filmen von Cameron trat er halt auf und sonst ist er kaum in Erscheinung getreten, leider Gottes.
Ja, ich hätte echt gedacht, dass irgendwann Quentin Tarantino kommt und den richtig prominent besetzt. Der ist ja bekannt dafür, dass er die Leute aus der Versenkung holt, weil er an sie glaubt, aber klar, wenn er nicht hat ja tausende Schauspieler zur Auswahl, die er zur Versenkung holen kann. Also warum? Ja, warum ausgerechnet ihn? Er hatte sogar einen Tom Wopat von Dukes of Hazzard für eine Szene in, was, Django? In Django hat er sogar den gecastet, mal vorstellen. Das ist so geil. Ich liebe Tarantino für genau diesen Quatsch, aber Michael Biehn, der hätte einfach noch viel mehr verdient.
Das stimmt, ja. Also Michael Biehn ist auch ein super netter Typ. Ich habe den mal getroffen vor ein paar Jahren auf einer Comic-Con. Und da haben wir zum einen ein Foto zusammen gemacht, aber das Geile war dann das Autogramm, weil ich bin da nochmal hin und ich habe ja so eine Aliens Special Director's Cut Edition, DVD, Silberbox, was auch immer, und bin dann mit diesem dahin gelaufen und habe mir noch ein Autogramm für, keine Ahnung, was habe ich gezahlt, 30 oder 40 Euro geholt. Und das Witzige war dann, hinter uns bildete sich eine recht große Schlange, aber ich hatte halt ein paar Fragen an ihn und dann sind wir so ins Plaudern gekommen und so nach 10 Minuten gucke ich mich dann um und sage, ich glaube, ich muss mal weitergehen, weil wir wollten noch ein paar andere Autogramm. Ah ja, das ist schon okay und so. Und da haben wir dann auch über den nie entstandenen Alien-Film geredet Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, der District 9, wollte ja einen Alien-Film machen mit Michael, also der quasi auch wieder Alien 3 ignoriert. Ne? Und da gab es ja schon Storyboards oder beziehungsweise Artworks, ne? Und es ist nie zustande gekommen. Da habe ich ihn da halt auch nochmal gefragt und sagte, ja, das ist halt so, wie es ist. Ist schade, er hätte es auch cool gefunden, aber ja, Michael Biehn, sehr netter Mann. Hat sich auch noch recht gut gehalten, finde ich. Also der.
Ja.
Genau.
Ist auch Lance Henriksen ein netter Mann?
Ja.
Hast du ihn mal getroffen?
Nein, nein, ich habe ihn nie getroffen. Du?
Nee, er ist nicht mein Nachbar, also auch nicht, aber er spielt hier eine wunderbare Figur, Bishop, ein Androiden, wie Data.
Wie Data, genau.
Oder?
Genau.
Mit dieser jugendlichen Unschuld, die er ausstrahlt. Er hat ja gesagt, er wollte das Spiel wie sich selbst als Zwölfjähriger. Und hat das sich ja völlig auch antrainiert, ist dann auf die Straßen von London gegangen mit diesem unschuldigen kindlichen Getue fast schon. Fand ich großartig, finde ich toll. Gefällt mir.
Ja, er hat es wirklich gut gemacht und er hat ja, es, ich glaube, er hat irgendwann mal in irgendeiner Szene, wollte man ihm, glaube ich, Kontaktlinsen einsetzen oder so, damit er gruseliger wirkt. Und man soll ja am Anfang noch nicht so genau schlau werden. Man weiß ja vom ersten, wenn man den ersten Alien gesehen hat, weiß man ja, Androiden sind meist böse oder zumindest im ersten Teil war es so. Und Ripley hat ja genau die gleichen Bedenken, als sie dann ihm dieses Essenstablett wegschlägt. Und er stellt sich ja natürlich als Guter dann raus am Ende. Und da werden dann auch die Robotic Rules von Isaac Asimov zitiert. Da kann ich mal kurz mit Fachwissen glänzen, weil vier Filme gedreht, also Amateurfilme in meinem Freundeskreis. Und zwar haben wir eine Geschichte von Isaac Asimov verfilmt. Die hieß, es war aus dem Roboter-Geschichtenzyklus und die Geschichte hieß Vernunft auf Deutsch und auf Englisch Reason. Und da gibt es Reason 1 bis 4. Das ist, haben wir amateurhaft den ersten Teil noch für die Schule und dann halt privat, so aus privatem Interesse weitergedreht. Und am Ende oder am Anfang des ersten Films werden halt diese Robotic Rules zitiert. Also, und da geht es ja unter anderem darum, ein Roboter kann durch unterlassene Hilfeleistung keinen anderen Menschen schaden oder so irgendwie so. Genau. Und das zitiert der Android, der von Lance Henriksen gespielt wird, auch. Und das finde ich einen ganz netten, so einen ganz netten Sidekick oder so einen ganz netten Link zur Popkultur.
Ja, und bei Henriksen war es ja auch so, der hat ja eigentlich gar keinen Bock mehr auf Schauspiel und wollte ja eigentlich seinen Job künden bereits. Der wollte nicht mehr. Was schwer zu glauben ist, rückblickend, diese Aussage, weil, wenn du siehst, der ist ja bis heute noch aktiv, einfach in jensten B-Movies, die draußen existieren. Also wer schon mit Steven Seagal gedreht hat in den 2000ern, dem ist nichts zu schade irgendwie.
Er hat vom Leben nichts mehr zu erwarten.
Aber Bishop, großartige Figur. Und wir werden ihn im Franchise ja noch ein paar Mal sehen.
Ja, das stimmt. Im dritten Teil sehen wir ihn noch kurz, also wenn er wiederbelebt wird oder quasi befragt wird nochmal, seine die obere Hälfte im Prinzip.
Ja, und da gab's eine Szene. Aber in AVP?
Ja, da ist er ja auch als Mr. Wayland.
Richtig,
quasi.
Richtig.
Und im AVP 2 kommt dann Miss Yutani, sodass dann Wayland Yutani, ach, egal.
Muss ich mir die echt nochmals geben irgendwann?
Ich habe die Filme nur, ich glaube, ich habe sie jeweils nur im Kino gesehen und danach nie wieder in meinem Leben.
AVP 2 kam da in der Schweiz im Kino. Ich bin gerade nicht sicher, denn ich habe den da verpasst und ich war da noch ein guter Kinogänger und ich meine, ich habe den erst auf DVD gesehen und war schockiert, weil ich nichts gesehen habe. Der Film ist komplett dunkel. Du siehst einfach nichts. Und das war ein Graus. Forget it.
Vielleicht war es aber auch gut so, dass man nichts gesehen hat, weißt du?
War vielleicht besser so, richtig. Jeanette Goldstein. Was für eine Darstellung. Die Figur Vasquez. Ist die der heimliche Gewinner und Badass dieses Movies?
Also, ja, es ist halt so typische 80er, ne? So 80er Vibes incoming. Sie ist ja gar keine Latina.
Ja, Entschuldigung, aber jetzt wird es schon kritisch. Sie haben
kulturelle Aneignung, sage ich nur.
Sie haben sie dünkler gemacht. Mhm. Wird heute nicht mehr funktionieren.
Schau sie dir in Terminator 2 an, da sieht sie ganz anders aus. Da spielt sie ja auch mit, die Mutter von John Connor.
Ja, also ich weiß.
Und sie spielt auch
in Star Trek Generations, hat sie noch einen Auftritt. Nur als Comms-Offizier dreht sie schon und denkt, das ist doch nicht Vasquez. Aber es ist.
Es ist Vasquez, ja. Also sie haben sie schön hergerichtet und hat natürlich auch ein paar Killersprüche, die natürlich im Ohr bleiben. Und es ist halt so die harte Frau und ja. Also war nie mein Lieblingscharakter bei Aliens, aber passt ganz gut rein in diese Melange von harten Marines und geilen Typen, ja. Testosteron.
Man sagt ja auch, sie war eine Inspiration für Tasha Yar in Star Trek The Next Generation.
Okay.
Und dass sie selber Interesse an der Rolle hatte, die ging schon an Dennis Crosby, aber Vasquez ist eine richtig coole Fighterin und ich finde auch, Spoiler, ihr Abgang, heldenhaft ohne Ende, so kann man sterben.
Gorman, du warst schon immer ein Arschloch. Das waren die letzten, berühmte letzte Worte, ja.
Und da gibt es noch Paul Reiser.
Ja, Paul Reiser spielt Burke.
Woher kennst du den?
Ich kenne den von der Serie Verrückt nach dir. Kennst du diese Sitcom aus den 90ern?
Nur vom Hörensagen. Ich
Paul Reiser und Helen Hunt. Und die fand ich toll. Also die fand ich richtig, richtig toll. Und da wurde auch die Beziehung ganz gut dargestellt. Und ich habe immer damals so Parallelen zu meiner eigenen Beziehung entdeckt und habe dann meine damalige Freundin immer versucht zu bereden. Jetzt guck dir doch mal die Serie an, die sind wie wir, die zwei. Aber sie hat irgendwie kein Interesse
dran. Das habe ich auch schon versucht.
King
of alles versucht, alles versucht. Ich habe alles gemacht, damit meine Freundin King of Queens toll findet. Ja. Und es ist kein Match. Es funktioniert
nicht.
Nein, ich muss das weiter alleine genießen.
Ich sage immer zu meiner Frau, guck mal, du bist doch wie Carrie. Und dann kommen immer so Szenen, wo sie eine absolute Zicke ist. Und dann sagt sie, ja, so soll ich sein, du willst mich, beleidigst mich. Und
dann sagst du, ja, 1:1, siehst du, genau so ist es.
Genau, passt doch, hör dir mal zu.
Paul Reiser, ich kenne ihn halt vor allem aus der Beverly Hills Cop-Reihe. Und ansonsten ist der, bin ich ganz ehrlich, mir ist mehr so groß aufgefallen, also... Ja.
Nee, also, aber er macht das wunderbar. Bei Aliens macht das wirklich wunderbar, dieses schmierige, dieser Schmierlappen, der dann einfach, ja, am Ende natürlich seine gerechte Strafe bekommt,
der hat das richtig gut gemacht, dass du hast der Figur nicht angemerkt, dass er ein Arsch ist, bis zum Punkt eigentlich. Nee, ich hab vom Schauspiel habe ich das nicht, hätte ich das nicht kommen sehen damals.
Also ich finde am Anfang schon noch, also als er dann sagt, wobei es diese gewisse Suffisanz, die hat er am Anfang schon drauf. Also als er dann zu Ripley kommt und sagt, naja, was machen Sie jetzt? Ist ja nichts dran auszusetzen. So einen miesen Job irgendwo als Verladefrau oder was auch immer. Ich finde schon so, es fängt dann schon an als, naja, ja, so, na gut, ab der Hälfte des Films will ich vielleicht nicht sagen, aber ein Stück davor, wo er dann so sagt, naja, wir sollten vielleicht mal den kühlen Kopf bewahren und es hat damals schon, ich hab's schon vermutet, dass er irgendwas im Schilde führt und er hat's super gemacht. Also man kann ihn gut hassen und das ist, glaube ich, da hat der Schauspieler dann auch alles richtig gemacht.
Und ich habe den auch erst und später wieder richtig wahrgenommen in Stranger Things. Hast du gesehen, oder?
Stranger Things habe ich gesehen und da ist er dabei, hast du recht, genau, ist er dabei.
Aber ist mir sonst wirklich in dieser Zeit dazwischen, letzten 30 Jahren, keine Ahnung, wo der war. Also ich habe da einfach, der war in meiner Filmwelt kaum präsent.
Also Verrückt nach dir, wie gesagt, das war so, habe ich Ende der 90er gesehen, also das war dann so gut 10 Jahre nach Aliens. Da habe ich ihn halt noch in der Serie wahrgenommen, hat er auch den gleichen Synchronsprecher, der passt übrigens ziemlich gut, das ist dieser Volker Brandt heißt der auch Michael Douglas synchronisiert. Und da das passt wie Faust aufs Auge auch, finde ich, der Synchronsprecher. Muss ich jetzt noch mal kurz eine Lanze brechen für die deutsche Synchronarbeit.
Und ich will eine Lanze brechen für HR Giger. Der war zwar bei diesem Film nicht direkt beteiligt, aber sein Alien-Design, generell, was der Giger aus seinem Kopf da jeweils von Papier auf die Leinwand hat bringen können, ist einfach unfassbar. Ich weiß noch, Fantasy Basel vor einigen Jahren, da war diese Alien-Ausstellung und du kommst ums Eck und da steht dieses scheiß riesige Alien vor dir. Und das ist einfach gigantisch, mal dieses Teil in groß zu sehen, vor dir stehend. Und ich will nicht alleine da in dieser Halle sein, wenn dieses Ding da drin ist nachts. Ey, da habe ich Angst. Was in Gigas Kopf vorging, fand ich einfach interessant. Das scheint ein ganz verstörter Mensch gewesen zu sein. Und ja, Giga. Sein Design prägt die Filme einfach und ist ein Meister. Ist halt ein Meister. Meister seines Fachs.
Und er hat das Design der Alien Queen gelobt sogar. Er hat, also wie du sagst, er hat ja nicht mit dran teilgenommen. Hätten wir eigentlich mal was zur Handlung sagen sollen zum Film?
Nee, das kennt jeder. Na, das machen wir noch später.
Alle, die diesen Podcast hören, die müssen den Film kennen, sonst können sie vielleicht eher aufhören. Nee, also James Cameron hat ja die Alien Queen, glaube ich, selber irgendwie gezeichnet oder so, so ein paar Entwürfe. Und danach wurde dann das Ganze gemacht, weil Giga war, glaube ich, an Poltergeist 2 oder 3 irgendwie gerade beschäftigt mit. Und deswegen hatte er keine Zeit. Aber er hat im Nachhinein wohl gelobt, hat gesagt, ihr habt gut gemacht. Ich finde auch, wenn die dann quasi unter diesen Wärmeaustauscher kommen, wo die Leute dann sind, da sind ja über diese Strukturen, so diese Alien-Strukturen, diese biomechanischen oder biochemischen Chitin-Gewölbe oder wie auch immer ich das nennen soll. Und das ist schon ganz großartig.
Also richtig ungemütlich auch da zu sein, wenn du diese Alien-Strukturen an der Wand siehst, du willst dich da sein. Es ist eine Ausgeburt des Todes. Du willst dich da sein. Es ist ganz beängstigend und einfach nur geil gemacht.
Bezeichnend, ich weiß nicht, wer es sagt, Hicks oder irgendwer sagt dann, es kommt mir vor, als ob wir in einem riesigen Herz wären oder in einem riesigen Innenorgan. Und dann sagt der andere dann irgendwie, ja, wer sollte so ein großes Herz haben oder warum sollte man hier so ein Herz haben? Ne? Und das ist wie so Innereien oder halt wie irgendwelche Kanäle im Körper oder wie auch immer. Also, ja, genau.
Musik James Horner.
Ja.
Und hier merke ich gleich mal an, also bei gewissen Stellen habe ich einfach nur gedacht, ja, aber come on, das ist doch der Zorn des Khan.
Nee.
Doch, natürlich. Also, diverse Male habe ich da rausgehört, dass er es da bei sich selbst kopiert hat. Aber ist okay, ich mag James Horner, also ein toller Score, den er dem Film rangezaubert hat, aber sorry, es ist einfach nicht zu verleugnen, dass wenn du den nochmals schaust.
Also ich kann da kurz eine andere kleine Geschichte dazu erzählen, und zwar kennst du den Herr-der-Ringe-Trickfilm von 78?
Ja, habe ich mal gesehen.
Kennst du Star Trek 4?
Ja,
zurück in die Gegenwart.
Ja, natürlich.
So, jetzt hör dir mal die Soundtracks von den zwei Filmen an. Hat jeweils ein Komponist gemacht, der sich Leonard Rosenmann oder Leonard Rosenmann.
Ja, die haben eben mal nicht Goldsmith genommen, richtig, ja.
Ohne Witz. Und da ist wirklich 1000% Ähnlichkeit. Also da hat er wirklich keinen Bock gehabt, was Neues zu komponieren, und es hört sich fast gleich an. Aber ich habe den Star Trek 2 Soundtrack ganz gut im Kopf. Das waren so ein bisschen so Hornbläser, so Schiffs, Segelschiff-Romantik.
Sehr maritim.
Horatio Hornblower im Weltraum hat ja quasi
genau, richtig.
Der Regisseur damals ihm den Auftrag gegeben, so soll er es machen. Ich bei Aliens, also ich finde Aliens ist eher, ja, es fängt so leise an, wenn das Raumschiff so langsam durch den Weltraum gleitet, dann so diese Geigen.
Ja, da hörst und du, so, es ist später
elegisch.
Hörst du das. Ich weiß nicht mehr genau, bei welcher Szene, aber da waren einige Sekunden, sicher 10 Sekunden, sondern die für mich ganz klar, das war ein Zorn des Khan, Rip-Off des Soundtracks. Ganz
muss gut. Muss ich mal mit dieser Prämisse nochmal rangehen an den Film. Ich wollte mir sowieso, das habe ich eigentlich leider nicht mehr geschafft vom Anschauen, ich wollte mir den Audiokommentar noch reinziehen. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich bin jetzt gerade wieder so im Aliens-Fieber, dass ich glaube, direkt in die Anschluss an die Podcast-Aufnahme werde ich nochmal den DVD-Player anschmeißen. Und solange meine Frau noch unterwegs ist, und werde mir den Film nochmal mit Audiokommentar anschauen. Und dann höre ich mal, dann versuche ich mal auf den Soundtrack zu achten.
Um was geht's in diesem Film eigentlich? Eine gute Frage von dir, die aber jetzt effektiv drankommt. Was ist eigentlich los hier? Was geht's? Steffen, enlighten us.
Kurz in zwei Worten. Nee, es ist ja so, die Ausgangssituation ist die, dass eigentlich beim ersten Alien-Teil eine Raumschiff-Crew auf einem Planeten zwischenlandet, wo sie dann ein Wesen mit einem Wesen konfrontiert wird, welches eines der Mitglieder infiziert, und dann zurück auf dem Schiff kommt da ein zweites Wesen raus, als ein Parasit raus aus dem Körper, und der wächst dann relativ schnell und bringt alle Crewmitglieder um, bis auf Ripley. Das ist so die Handlung des ersten Teils in einem Satz gesagt. Und der zweite Teil ist halt 57 Jahre später. Ripley ist immer noch im Schiff im Kälteschlaf und wird gefunden. Und dann geht's wieder zurück zu dem Planeten, weil es hat sich herausgestellt, dass da mittlerweile Kolonisten sind und dieser Planet soll mit Terraforming bewohnbar gemacht werden. Und da hat sich eine richtige Kolonie gebildet. Und irgendwann reißt der Kontakt zu dieser Kolonie ab. Und Ripley wird gebeten, als Spezialistin, als Alien-Spezialistin mit einer Gruppe Marines auf den Planet zurückzugehen, um den Ereignissen nachzugehen. Und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Ne? Dann heißt es Marines gegen Aliens, und auch hier werden die Leute wieder ordentlich dezimiert, und genau.
Im 10-Kleine-Marienlein-Prinzip.
10-Kleine-Marienlein-Prinzip, und wie gesagt, es kommt dann auch zu einer ganz, ganz, also das ist für mich auch das Highlight des Films, ist für mich diese halbe Stunde Belagerung, wo sie dann auch, und das finde ich, es gibt ja von diesem Film auch zwei Versionen, es gibt ja auch noch eine Special Edition, und da gibt es noch ein paar Szenen, also während sie da quasi eingeschlossen sind in dieser Basis, machen sie ja mit Schweißgeräten, verschließen sie ja die Türen und hoffen, dass die Aliens sie nicht kriegen, sozusagen. Und da gibt es dann noch eine ganz nette Szene mit diesen Automatikkanonen. Und die war in den Büchern war die immer schon drin, aber im Film gab es sie eigentlich so noch nicht, weil die wurde gedreht, aber ist rausgeflogen im Kinoschnitt. Und die Special Edition kam ja erst vor ein paar Jahren, also die ist noch gar nicht so lange draußen, sagen wir 10, 15 Jahre vielleicht. Ich
dachte 04 rum oder so, habt ihr schon früh gesehen?
Bitte?
04, oder?
Also auf jeden Fall ist die Special Edition nicht in den 90ern schon rausgekommen, die kam danach dann raus. Und da gibt es halt diese eine Szene, was ich noch kurz sagen wollte, mit diesen Automatikkanonen, also die versuchen sich dann so gut wie es geht zu verbarrikadieren, und an gewissen Schnittstellen, wo die Aliens am wahrscheinlichsten reinkommen, werden halt solche Automatikkanonen installiert, die dann halt losfeuern. Und ich finde es in dem Buch, also super beschrieben, wer das Buch mal, also das Buch zum Film mal liest, da ist es echt. Das ist eine Szene, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Und ich bin froh, dass die es dann tatsächlich auch in die Special Edition reingeschafft hat. Genau.
Also was ja der größte Unterschied war, und auch ich habe die Special Edition einmal gesehen, meinen Kollegen zu Hause, vor vielen, vielen Monaten, dass ja ganz klar gemacht wurde, dass Ripley eine Tochter hatte. Und die ist halt in der Zwischenzeit, in diesen 57 Jahren, verstorben. Und dass man das, dieser Punch, dieser emotionale Punch in der Kinoauswertung weggelassen hat, finde ich fast schon unverzeihlich. Das finde ich unverzeihlich. Also das hat dieses ganze Dynamik zwischen Newt, diesem kleinen Mädchen, das sie finden, und Ripley eigentlich völlig verändert und hat Ripley einfach noch viel mehr Tiefe gegeben. Und es ist ein unfassbares Drama auch. Es ist ganz schlimm. Ich finde es ganz, ganz traurig, ganz furchtbar, und dass man das nur in der Special Edition oder in Director's Cut, wie man das Teil heißt, gesehen hat, finde ich einfach nur schlimm.
Das stimmt, ja. Es gibt ein paar Szenen im Director's Cut, die nicht notwendig sind für die Handlung. Zum Beispiel auch dies, ich finde es natürlich toll, weil es wird mehr von der Welt gezeigt, von den Kolonisten am Anfang, wie die mit dem Alien konfrontiert werden. Aber das ist eigentlich eins zu eins eine Wiederholung der Szenen aus dem ersten Teil, letztendlich, wo, oh, wir sind auf dem Planet, wir entdecken irgendwas, und dann kommt einer zurück und hat so ein Parasit am Gesicht. Also das hätten wir auch weglassen können. Aber das mit Ripley, du hast recht, das verleiht dem Ganzen schon nochmal mehr Tiefe. Und ich gucke mir eigentlich, wenn ich mir Aliens anschaue, dann schaue ich mir auch die Special Edition an. Auch, ich bin ja ein Fan von deutscher Synchro, auch wenn ich des Englischen mächtig bin, aber ich gucke mir trotzdem ganz gerne die Deutsche an. Und da ist ein großer Nachteil ist, dass sie für Ripley nicht die gleiche Synchronsprecherin gefunden haben. Also alle haben ihre. Nee, Bill Paxton hat auch nicht, also Burke, Hudson hat auch nicht den gleichen Synchronsprecher. Also Bill Paxton und Sigourney Weaver haben andere Synchronsprecher, und das irritiert, das reißt dann immer komplett raus, mal kurz wieder. Ne? Aber sonst bevorzuge ich generell trotzdem die Special Edition oder den Director's Cut.
Ja, es ist ein Film voller Highlights, voller Momente für die Filmgeschichte eigentlich. Du hast eben Ripley, die von Szene zu Szene abgehärtet wird. Also das ist mein Gefühl. Wir haben Ripley gesehen im ersten Teil, wo sie halt zur Führungsfigur wurde, aber noch nicht zu dieser harten Action-Ikone, wo es jetzt halt auch in der Popkultur dasteht. Das sieht man in diesem Film. Alles, was mit ihr passiert, bis sie gegen Ende quasi im Unterhemd wie John McClane, oder besser gesagt, John McClane wie Alan Ripley eigentlich, eher so, dagegen die bösen Motherfuckers antritt. Und das ist ein Highlight. Für mich ist dieser ganze Ripley-Arc ist unheimlich stark.
Der ist wirklich gut. Und was den Ripley-Arc betrifft, finde ich eigentlich, der zumindest wird im dritten Teil noch ganz gut fortgesetzt. Also, dass sie da dann bis zu ihrem Tod am Ende, also das finde ich eigentlich ganz gut. Also auch wenn ich den dritten jetzt nicht so sehr mag, ich habe ihn aber auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen, und auch bei weitem nicht so oft wie den ersten oder den zweiten. Aber dieser Arc, den sie durchmacht, da ist sie dann wirklich on her prime, sagt man, also auf ihrem Höhepunkt, also im zweiten Teil. Und auch wenn ich das ikonische Bild von ihr sehe, dieses, wo sie dann halt im weißen T-Shirt mit dem roten Hosenträger irgendwie und dann hat sie diese spacigen Schuhe an und hat dann dieses Automatikgewehr umgegürtet und dann mit ihrer kurzen Lockenpracht. Das ist ein typisches 80er-Jahre-Bild. Das kannst du eigentlich so nehmen und als Plakat irgendwo hinhängen. Das ist so stellvertretend für die Popkultur der 80er oder für die Action-Filmkultur der 80er. Und deswegen ist es natürlich ein Actionfilm, wobei ich natürlich noch eins noch kurz sagen wollte. Es wird ja immer so unterschieden und du hast ja am Anfang auch schon richtig gesagt, jeder Film hat so die Handschrift vom Regisseur und der erste Teil, Ridley Scott, war auch als eigentlich Horrorfilm, Suspense-Film geplant und der zweite Teil, James Cameron, ist nun mal in erster Linie auch ein Actionregisseur. Aber ich finde auch, dieser Film hat seine Suspense-Momente, also Aliens hat, genauso wie auch Terminator 1, ist in meinen Augen auch eigentlich ein starker Anklang zum Slasher oder zum Horrorfilm, ne? Weil letztendlich, und viel, viel mehr als im zweiten Teil, deswegen mag ich auch den ersten Terminator viel lieber als den zweiten, weil diese beklemmende Atmosphäre und diese Hoffnungslosigkeit, die wird im ersten noch viel, viel stärker, weil im zweiten Teil traut man es dem T-800 irgendwie schon zu, dass er den T-1000 irgendwie platt macht oder so, ne? Aber im ersten Teil ist diese Übermacht viel krasser spürbar. Und bei Aliens finde ich auch, es gibt ein paar ganz, ganz schöne Suspense-Momente. Ich habe mir mal da zwei rausgeschrieben. Also einmal, wenn sie dann auf dem Planeten ankommen, kommt natürlich erstmal diese militärische Musik und dieses Aufrüsten und dann kommt dieser Schützenpanzer. Das ist ja übrigens eigentlich ein Flugzeugschlepper vom Flughafen gewesen, den sie umgebaut haben. Aber dann, sobald sie in dieses Gebäude reinkommen und das Gebäude erkunden, ne, mit den Trackern, und da wird auch viel vorweggenommen, was später in so 3D-Shootern, diese Ästhetik mit diesem HUD, weißt du, wenn sie dann so die Helmkameras sehen, wo dann ein Name steht und der Tracker, letztendlich spiel mal heute irgendeinen Shooter, dann hast du im Prinzip genau das gleiche Layout, ja, und da wird eigentlich viel vorweggenommen. Und dieses verlassene Gebäude, diese Erkundung des verlassenen Gebäudes und dann diese Jumpscares, wo nach dem Motto, da ist was sich bewegt und dann, es war doch nur eine Katze oder eine Katze ist ja im ersten Teil das Mädchen oder irgendwelche Ratten oder Versuchslabor. Das ist so ein Suspense-Moment, finde ich. Und genauso so ein Moment gibt es dann auch nochmal am Ende, als die Alien Queen auf dem Schiff dann ist, ne? Wo dann Newt in diesem Schacht da unten ist und die Alien Queen versucht dann an Newt ranzukommen. Bevor dann Ripley mit diesem Motherfucker-Moment kommt, mit ihrem Laderoboter. Aber das ist auch so eine Szene, die sehr, sehr spannend ist. Und das ist eigentlich für mich Horror. Und wird Horror mit Action und Science-Fiction vermischt auf eine ganz, ganz wunderbare Weise.
Ja, schöner Genre-Mix auch. Also hast du absolut recht. War auch unerträglich, wie die Alien Queen da nach der kleinen Newt gegriffen hat. Und da ziehst du mir mal auf der Couch die Füße an. Weißt du, das ist so thrilled. Das war schon ziemlich, ziemlich geil. Übrigens, dieser Transporter da unten, ich habe den einfach Batmobil genannt in meinem Text hier, einfach weil es dazu ausgesehen.
Den Schützenpanzer, oder?
Ja, genau, das ist ein Batmobil, ganz klar.
Okay, das ist aber, den Batman möchte ich mal sehen, der so ein Batmobil.
Ja, schau dir mal diese Batmobile der heutigen Zeit an, die sind doch alle so hässlich. Ja, passt ja, ja irgendwie, oder? Ja. Du hast auch die Szene mit Ripley, Newt bei der Alien Queen. Alter Falter, das ist für mich auch eine dieser ganz großen Highlights. Du stehst, auch wir als Zuschauer, zum ersten Mal dieser Queen gegenüber. Und also schon die Babys sind scheiße. Sind nicht nett zu uns, ja? Und dann siehst du noch die Mama, die da ihre Eier ausbrütet. Und heilige Scheiße, wie gern wärst du da neben Ripley gestanden? Nicht.
Wie gern wärst du so weit wie möglich weg von da?
Ja, das ist so eine unfassbar geile, ungemütliche Szene, die aber auch so geil ist, dass die Queen Mama ihren Jungen sagt, nee, Achtung, die hat einen Flammenwerfer, lass die ruhig weg. Und dass dann Ripley einfach noch, der Turn, dass sie die Dinger einfach verbrutzelt, die Eier. Wie krass geil ist dieser Move. Denn, ja, ich fand's großartig. Einfach, dass sie das durchgezogen hat, dass der Figur zutraute, die macht das jetzt. Heute wäre Peter gekommen, der gesagt, das geht gar nicht.
Das Alien-Äquivalent zu Peter, genau. Aber es gibt auch so einen richtigen Badass-Blick von Ripley. Ich weiß nicht, ob du meinst, was ich meine, aber es gibt so einen Blick von Ripley, ich glaube, wo dann eins von den Eiern aufgeht oder irgendwann in einer Situation bei dieser Queen, bevor sie dann anfängt loszuballern oder loszubrennen, da kommt der Blick von Ripley so, oh, im Ernst jetzt? Oder jetzt echt, oder? Da legt sie den Kopf so schräg und guckt so ein bisschen so halb genervt und halb, das habe ich doch gewusst und halb, jetzt geht's los. Und das ist unbezahlbar, dieser Blick, ne? Und zur Queen vielleicht nochmal kurz, also die Queen ist natürlich, also jeder, also ich möchte eigentlich, ich würde viel darum geben, diesen Film nochmal zum ersten Mal sehen zu dürfen, ne? Weil diese Vorfreude, du weißt genau, Ripley geht jetzt da rein, die bewaffnet sich schwer, ne? Jetzt kommt das große Showdown und die geht jetzt da runter, fährt mit dem Fahrstuhl immer weiter runter. Was kommt jetzt da unten? Was erwartet sie jetzt da unten? Ne? Und dann diese. Und manchmal ist ja so, es wird eine Erwartungshaltung aufgebaut und du wirst dann enttäuscht, weil du einfach denkst, oh, jetzt habe ich mich so gefreut auf das Finale und dann ist es so ein lamer Bösewicht oder so ein lames Monster oder keine Ahnung was, aber du wirst komplett abgeholt und du wirst nicht enttäuscht. Also du siehst die Queen und denkst, alter Verwalter, wie sie dann so atmet, ne? Weil sie so schwer, weil sie gerade ein paar ihrer Eier rausgedrückt hat oder keine Ahnung was, ne? Wie sie da in ihrem Nest wie so eine Spinne sitzt und Ripley steht ihr gegenüber. Das ist ein ganz, ganz großer Moment.
Das ist ein ganz großer Kinomoment auch. Das ist etwas ganz Ikonisches auch. Also das ist dieser Film, es war nicht Teil 1, es war nicht Teil 3. Teil 2 hat Ripley zu dem gemacht, wie sie heute halt in unserer Kinogeschichte dasteht, oder? Das ist auch nicht Teil 4.
Teil 4, die schlimmste Szene an Teil 4, weißt du, was die schlimmste Szene ist? Da, wo Ripley einen Slam-Dunk macht. Ripley spielt Basketball im vierten Teil und sie versenkt den Ball mit einem Slam-Dunk im Korb. Und da habe ich gedacht, das soll meine Ripley sein? Nein. Nein, nein, nein. Auch wenn du genetisch verändert bist, nein, du geh weg.
Bishop im Rohr.
Oh, ich liebe es.
Ich bin froh, ich habe deine Notizen sehen dürfen. Ich war sehr froh, ist das dir auch eine Szene, die einfach geblieben ist? Weil zum einen, wie er sich fortbewegen muss in diesem Rohr, hat was völlig Fremdartiges. Da kommt der Android zum Ausdruck und ich denke mal, das war Lance Henriksons Verdienst, dieser Fortbewegungsart. Ich kann es nicht anders ausdeutschen. Du weißt, wie macht das genau mit beiden?
Ja, ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall ist die Röhre so eng, dass ein Mensch eigentlich nur gerade so reinpasst. Und ich glaube, jeder normale Mensch würde da komplette Klaustrophobie bekommen. Ne? Und er robbt sich mit auf den Ellbogen. Auf den Ellbogen zieht er sich nach. Und ich muss jetzt nochmal kurz eine Werbung für das Buch machen. Das Buch zum Film hat ja viele Elemente, die der Film nicht hat. Ne? Also diese kurze Szene, wo Bishop da robbenderweise in der Röhre zu sehen ist, ne? Die ist im Buch wesentlich länger. Und da wird Bishops Gedanken, also sofern ein Android auch irgendwie mal so abschweifen kann, Bishops Gedanken werden da beschrieben, wie er sich fühlt oder halt, was er auch hört. Er hört dann außerhalb der Röhre schon Aliens, aber die beachten ihn nicht, weil er ja keine Lebensform ist in dem Sinne. Und wie es ihm da geht in dieser Röhre, also das ist auch relativ langes, vergleichsweise lange Szene und die macht das noch besser. Also ich finde diese Röhren Sequenz ist ganz, ganz klasse gemacht auch.
Weißt du, wer das Buch geschrieben hat?
Das war halt die üblichen,
Peter David?
Alan Dean Foster, das sind halt so typischer Filmbuchschreiber.
Genau, also, hat ja auch schon bei unserem Star Trek Franchise einiges geschrieben.
Die sind meistens keine Nobelpreis-verdächtigen Werke, diese Buch zum Film Bücher, aber gerade wenn du jetzt noch, gerade früher, also vielleicht auch noch keine Videos, du hattest den Film noch nicht auf DVD und wolltest ihn aber nochmal erleben, dann hast du halt nochmal das Buch gelesen, ne? Und bist da noch tiefer eingetaucht.
Ich glaube, ohne Scheiß, ich hatte einen Roman zu Con Air.
Okay.
Ich glaube, der war dünn. Habt ihr das in Erinnerung? Ich muss das mal verifizieren.
Also, so ein Faltblatt, oder?
Ja, genau. Aber ich glaube, ich hatte den. Ja. Wir müssen über Bishops Ende sprechen. Ende.
Es ist kein Ende. Er funktioniert ja noch.
Ja, aber es war schon krass zu sehen, wie der von der Queen Mama auseinandergerupft wird.
Zerrissen wird. Ja, das war. Und deswegen sage ich vorher, als du nämlich am Anfang des Podcasts gesagt hattest, Blut, dann sage ich, es kommt ja, aus Bishop kommt ja kein Blut raus, sondern irgendwie Androidenflüssigkeit, was auch immer. Aber ich muss sagen, so richtiges extremes Blut fließt in dem Film eigentlich nicht. Und deswegen ist er auch ab 16. Also es gibt viele Szenen. Also wenn jetzt so ein Mensch in der Mitte durchgerissen werden würde in den 80ern, da wäre die FSK wahrscheinlich schnell dabei gewesen. Aber da es sich hier natürlich nur um eine künstliche Lebensform handelt, waren sie da recht gnädig. Ja.
Wir wollen jetzt nicht die Brücke zu Teil 3 schlagen. Wollen wir nicht. Das ist fast, machen wir jetzt nicht auf. In unserer Geschichte werden Ripley, Newt und Michael Biehn Hicks, die werden jetzt einfach weiterfliegen und werden glücklich irgendwo landen und ein schönes Leben haben, oder?
Genau, das wäre schön, die Vorstellung. Und es gibt auch es gab wohl noch jemand anderes, der hat ein Drehbuch geschrieben zu Alien 3, was dann aber nicht verwendet wurde. Und das wurde aber in einer Graphic Novel umgesetzt. Und das habe ich mir gekauft natürlich als Alien-Fan. Und habe das mal gelesen und da lebt Hicks noch. Aber es ist ein bisschen enttäuschend. Also ich habe mir was anderes erwartet. Also es gefällt mir auch nicht so. Von daher, hätte wegen mir wirklich nach dem zweiten Film Schluss sein dürfen mit Ripley und Hicks und allem drum und dran. Oder man hätte vielleicht jetzt das machen können, wie der Neil Blomkamp das sich gedacht hatte. Einfach quasi eine Fortsetzung, die alle anderen Teile ignoriert, die danach kamen.
Aber das darfst du nicht machen. Weißt du, wenn du das machst, dann bist du beim Terminator-Franchise angelangt, wo kein Film mehr eine Rolle spielt. Ich verstehe die Welt von Terminator nicht mehr. Niemand macht das wohl. Und ich habe Fragen an dich. Gibt es Dinge bei diesem Film, die Fragen aufwerfen oder die besser gemacht hätten werden können? Ich fange mal an, wenn du noch am Überlegen bist. Ich hau mal einen raus. Wie realistisch ist es eigentlich? Und das ist ein super Movie-Trope, weil ein kleines Kind muss immer irgendwo gefunden werden und überleben. Aber wie kommt denn Newt da unten zwischen den Aliens überleben?
Das habe ich mir auch oft gefragt. Und was mich zum Beispiel interessiert hätte, wäre vielleicht auch mal so eine Geschichte aus der Perspektive von Newt gewesen. Das hätte man vielleicht noch. Manchmal wünsche ich mir so einen Film, der anfängt, wenn die Kolonisten auf dem Planeten landen und aufhört da, wo Newt auf die Marines trifft. Na? Das könnte man ja heute auch ganz gut machen, weil das Mädchen, also man kann ja irgendein blondes, kleines Mädchen nehmen, was so ähnlich aussieht, das wäre ja okay, aber da hätte es mich jetzt schon interessiert, ne? Weil ja viel so, es wird ja immer nur so gesagt, ja, hier, die haben es wohl zugeschweißt und da sind so Versuchsexemplare in diesen Stasisröhren drin und Newt hat sich da so ein Tunnelsystem eingerichtet, wo sie ihre Spielsachen und alles drin hat. Das hätte mich interessiert. Aber es stimmt natürlich, es ist der gleiche Effekt wie bei Jurassic Park 3 von 2001, wo auch dieser Junge auf dieser Insel überlebt hat. Der hat ja dann auch irgendwie sich immer versteckt vor den Dinos und so. Ist ähnlich.
Aber das konnte ich eher noch glauben als das hier.
Also es ist schwierig nachzuvollziehen, weil es gibt ja auch kleinere, oder Aliens sind ja auch wendig und oder hat die Chestburster, die sind ja so klein, die hätten dann auch durch die kleinen Röhren kommen können und hätten Newt finden können. Also es stimmt natürlich, aber ich glaube, das ist jetzt, Also das habe ich immer vernachlässigt. Also das ist natürlich klar, es ist wohlfeil, so storymäßig ist es, aber...
Ich habe noch einen viel schlimmeren Punkt.
Hat mich nicht gestört.
Ein viel schlimmerer Punkt ist, wie, how the hell hat es die Alien Queen geschafft, ins Schiff zu kommen am Schluss? Macht für mich keinen Sinn, aber absolut keinen Sinn.
Die ist ja nicht im hat sich an dem Landeschiff, Raumschiff festgeklammert.
Und wie kam sie rein? Das ist ja zu.
Was? Ne, die war nicht im Schiff, die war ja von draußen dran.
Also können die Dinger im Weltraum doch überleben, ne?
Ja, ja, ich denke mal, die lebt auch heute noch. Die ist jetzt, die treibt jetzt, ist halt verhungert vielleicht, aber ich glaube, also, ja, ich denke mal schon, dass die. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die im Weltraum überleben können. Ich meine, die haben ja sonst, die vertragen ja ihre eigene Säure sogar. Also du kannst sie mit der eigenen Säure beschießen und die gehen nicht tot. Irgendwie. Also, ich glaube, die hat sich draußen in irgendeiner Nische am Schiff draußen festgeklammert. Das ist.
Okay, gut. Du kannst schön retconnen, finde ich gut. Das kaufe ich so ab. Ich habe nur noch eine einzige Anmerkung. Das ist eine Anmerkung, die in der Geschichte für mich noch einfach noch stärker hätte zu tragen werden können. Und zwar, Ripley ist out of time. Ripley kommt aus einer anderen Zeit. Und klar, es ist die Zukunft. Für uns sieht die Zukunft dieser Filme immer zukünftig aus. Weißt du, was ich meine? Aber Ripley ist eigentlich komplett out of time. Also wenn du mich fragst, sie wird gefunden, einen Monat später arbeitet sie immer noch, bereits wieder als in diesem Raumhafenteil. Ich hätte einfach noch gerne gesehen, wie dieses »Ich gehöre hier nicht hin«. Ich bin hier nicht, wo ich hingehöre. Ich habe alles verloren, was ich hatte. Ich habe keine Freunde mehr. Ich habe niemanden mehr. Meine Tochter ist tot. Die habe ich nie gekannt. Die hat ein volles Leben gelebt, bis sie gestorben ist. Ich habe sie nicht gekannt. Und sogar die starb zu jung mit etwa über 60 oder sowas. Das fand ich wirklich schlimm, dass man da einfach viel zu wenig draus gemacht hat. Ja, man hat es im Director's Cut, in der Special Edition siehst du das. Wird thematisiert wegen der Tochter. Aber sonst spürst du diese Auswirkungen nicht. Und das finde ich eigentlich ich hätte es einfach gern gehabt. Ja.
Also, ja, ich verstehe deinen Punkt. Und was ich vielleicht sagen kann, stell dir mal vor, jemand wäre von, jemand aus dem Jahr 1920 würde ins Jahr 1980 gebeamt werden. Das sind 60 Jahre. Ne? Und dann stell dir mal vor, jemand. Oder machen wir mal ein bisschen kürzeren Zeitraum, machen wir mal 30, es reichen ja schon 30 Jahre. Es reichen ja schon 30 Jahre von, sag mal, 1940 auf 1970 zum Beispiel. Ne? 70 gab es dann schon die ersten Videospielkonsolen oder Computer, die viel kleiner waren und alles. Und dann jetzt jemand, der von 1990 in 2020 gebeamt wird. Also ich glaube, die Entwicklung aus der Ripley kommt, die war eh schon so weit, dass da vielleicht nur noch marginale Sprünge, also ich sag mal von heute, ein Smartphone gab es vor 20 Jahren auch schon oder vor 15 Jahren und wenn du da jetzt 15 Jahre in die Zukunft gebeamt wirst, dann hast du vielleicht, iPhone hat neue Funktionen, aber so grundsätzlich kommst du damit klar. Oder Computer-Kids aus der Anfang der 90er, die haben halt ihren 486er gehabt, wenn du den jetzt einen PC vorsetzt, Windows kenne ich noch, passt, okay. Ne? Das heißt, da sind die 30 Jahre nicht mehr so schlimm, wie wenn jetzt zum Beispiel jemand von vor der Computerisierung oder vor der Automobilerfindung in die Zeit danach transferiert worden wäre. Ich glaube, der hätte einen schlimmeren Kulturschock. Deswegen kann ich das vielleicht damit erklären, dass Ripley eh schon aus der Zukunft kommt und die war halt schon Raumschiffe gewohnt und die war schon, und so krass kann sich es vielleicht nicht verändert haben und vielleicht hat sie kurz gebraucht, um reinzukommen, aber es ging relativ. Und zum anderen natürlich Story, was das Storytelling betrifft, hast du natürlich recht, aber ich glaube, das hat einfach James Cameron nicht interessiert, weil das spielt für die Hand, es spielt keine Rolle für diesen Handlungsbogen, den er vorgesehen hat. Klar, was ich schlimm finde, also man hätte das mit der Tochter noch mehr einarbeiten können und auch den Schmerz, den sie fühlt und einfach dieses, vielleicht auch mal dieses, wo war sie, mal dahin oder wie auch immer, aber das hätte wahrscheinlich das alles irgendwie noch mehr aufgebläht und ich glaube, das im Director's Cut, das, was wir da bekommen, das muss dann einfach reichen.
Ja. Und ich gebe mich damit zufrieden. Ich gebe mich absolut damit zufrieden. Es ist ein sehr, sehr gutes Werk. Müssen nicht reden.
Ja, also was ich vielleicht, ich habe mir jetzt überlegt, was ich so ein bisschen anmäkeln könnte, dass er hat schon zwischenzeitlich auch so seine Längen, der Film. Also mittlerweile, ich stelle es fest, ich habe den ja jetzt wirklich schon 100.000 Mal gesehen ungefähr. Und früher habe ich habe ich das nicht so empfunden, aber je öfter ich den sehe und vielleicht auch je älter ich werde oder wie auch immer, desto mehr denke ich mir, naja, da hätte man ein bisschen was straffen können. Also die Special Edition oder der Director's Cut, der dauert jetzt ja doch irgendwie
17 Minuten länger.
17 Minuten länger, also der dauert dann gut ja, 2,5 Stunden, würde ich sagen, oder so in die Richtung. Ne? Und auch bei dieser Belagerung, die ich ja sehr schätze, da hätte man sicherlich das eine oder andere straffen können oder auch, klar, es ist eigentlich nie langweilig, aber es ist ja eigentlich nie so, dass die Handlung zum Stillstand kommt, aber also insgesamt fühlt sich so an, wenn du den Film dann fertig geschaut hast, denkst du, alter Schwede, das war ein ganz schön langer Film irgendwie, ne? Und aber ich kann jetzt auch nicht sagen, welche Szene jetzt verzichtbar gewesen wäre, aber es kommt einem so vor, als ob es zwischendurch auch mal ein paar Längen gibt.
Gut, das haben wir auch gar nicht groß erwähnt. Du willst ja auch zuerst mal Atmosphäre generieren, das machen sie halt lange. Ich glaube, es dauert ja über eine Stunde, bis du das Alien mal auftritt, oder?
69 Minuten
kommt 69 Minuten sogar. Und du wolltest ja zuerst auch diesen Film als halben Kriegsfilm dastehen lassen, denn diese Soldaten wirken, als würde sie hier auf der Erde in irgendein Kriegsgebiet ziehen. Und das war ja auch die Absicht von Cameron, da wurde ja auch gleichzeitig noch Full Metal Jacket gedreht, habe ich gemeint.
Ja, der wurde parallel und die haben sich ja teilweise getroffen, die Schauspieler, und haben zusammen Mittag gegessen und so. Ne?
Also das war genau das. Und auch ein riesiger Film, riesiger Film. Und von der Tonalität her, können da gewisse Szenen könntest du fast schon austauschen. Das ist sehr, sehr ähnlich.
Ja, das stimmt natürlich. Also ich finde es auch gut. Ich habe es mir auch aufgeschrieben auf dem Zettel. Also das erste richtige Alien kommt nach 70 Minuten und der Chestburster kommt nach 69 Minuten. Also er lässt sich Zeit für seine Handlung und ist nicht so schnell abgekurbelt. Das stimmt natürlich schon. Also von daher gebe ich dir da recht. Aber ja. Was ich vielleicht noch habe, ein Logikfehler habe ich noch. Und zwar der Hudson. Also in der Special Edition gibt es eine Szene, dass einmal, also als Ripley den Vortrag hält über die Aliens, ne, also am Anfang sind ja alle noch zuversichtlich und sagen, ja, wo ist die Käfer-Backhand oder also mal wieder so eine Ungeziefer-Vernichtungsaktion, kriegen wir hin, alles cool, wir sind die Marines. Dann erzählt Ripley, was passiert ist auf dem Planeten und dann meldet sich Hudson und sagt, wo kann ich noch aussteigen, ne? Und dann sagt der Opponent, glaube der Chef, hier, Maul halten, jetzt geht's los und so. Also sprich, Ausstieg gibt's nicht. Und dann, wiederum gibt's aber eine Szene auf dem Landungsschiff. Das ist aber nur eine Special Edition. Da sagt der Hudson, erklärt der Ripley nochmal, was sie alles für coole Waffen dabei haben. Und ja, das haben wir und das haben wir und wir werden die schon ausrotten. Und ha, guck mal, wie cool das ist. Und das entspricht gar nicht dieser Reaktion, die der Hudson ja später öfters noch bringt. Also der Hudson ist ja eher so der unter Stress leicht wankelmütige Charakter, der dann schnell auch mal durchdreht oder einfach keine Hoffnung mehr sieht oder was auch immer. Und das haben sie eigentlich ganz gut gezeichnet, die Situation nach dem Motto, er ist oberflächlich gesehen ein Spaßvogel, aber eigentlich hat er verbirgt auch viel Unsicherheit und hat auch schnell mal die Hose voll oder wirft schnell die Flinte ins Korn oder wie auch immer. Und das passt aber dann nicht dazu, dass er dann zwischen, also diese Situation, die wird schon eingeführt, also dieses, oh, wo kann ich aussteigen, ne? Und dann aber wieder auf dem Landungsschiff, oh, und die Waffen und dann, oh, wir sind die Marines und so. Und dann kommt es aber wieder, als dann, die haben uns in den Arsch gekniffen, sagt er dann irgendwann mal und heult dann fast schon, wo er dann wieder völlig hoffnungslos ist. Also dieser Hudson, der wird mir nicht, ist mir zu inkonsequent in der Charakterzeichnung, wenn wir mal so tief gehen wollen. Ich meine, wir haben es hier immer noch mit einem Actionfilm zu tun, oder, ja.
Und ich will trotzdem nochmals, und danke für die Ausführung, sehr, 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 sehr schön, Steffen, hast du gut gemacht. Ripley, ich muss es einfach nochmal sagen, Ripley, und die Alte hat auf dem Planeten schon, auf dem Mond schon, also um sich geschossen, wie John McClane in 5-mal stirbt langsam in hintereinander. Und dann geht's dir zurück, die letzte Konfrontation mit der Alien Queen und sie kommt auch mit ihrem fucking Roboteranzug und weiß einfach, ich muss das Scheißteil jetzt einfach quasi manuell auseinandernehmen. Ist das der krasseste Badass-Moment aller Zeiten vielleicht oder nicht? Das habe ich was Badassigeres. Ich habe die Szene so, fuck, ist das eine ultra coole Sau, diese Ripley?
Also ich kenne nur einen Badass-Moment, der ungefähr rankommt, und zwar Eowyn bei Die Rückkehr des Königs, ich bin kein Mann.
Mhm.
Kennst du?
Ja, natürlich.
Komm nicht zwischen den Nazgul und seine Beute. Du Tor, kein Mann kann mich vernichten. Und dann nimmst du den Helm ab, dann kommen die weißen, blonden, wallenden Haare. Ich bin kein Mann, und stößt ihm das Schwert so zwischen die nicht vorhandenen Augen. Ja, aber ich muss dir recht geben, jedes Mal wieder Gänsehaut und Ripley im Laderoboter, einfach nur cool. Und auch das wird im Buch total cool beschrieben. Zwei Bestien bekämpfen sich, eine künstliche und eine tierische. Also das Buch nochmal gibt es bestimmt bei eBay für ein Appel und ein Ei. Lest euch durch.
Geil, geil. Hast du noch was anzumerken zu diesem wunderbaren, kleinen, nicht bedeutenden Werk der Filmgeschichte?
Was habe ich noch anzumerken? Was habe ich mir denn erst noch aufgeschrieben hier? Raum. Ich finde also, die Special Effects, was die Raumschiffe betrifft, die haben eine sehr unterschiedliche Qualität. Also die sind am Anfang, während die Sulaco da so majestätisch durch den Weltraum gleitet, muss ich sagen, haben die eine sehr große Qualität, die fast schon an computeranimierte Raumschiffe erinnert, also das meinte ich jetzt nicht despektierlich, sondern das meinte ich jetzt als Lob. Also es sieht sehr gut und sehr in Anführungsstrichen realistisch aus. Und dann am Ende wiederum gibt es aber Szenen, wo auch das Landungsschiff dann vor der explodierenden Basis wegfliegt, wo du dann eindeutig die schwarzen Linien drum siehst und siehst, genau, das ist hässlich gefaked. Also das hat mich ein bisschen gestört, weil es halt irgendwie so inkonsistent war. Zum Landungsschiff selber muss ich sagen, ist dir das mal aufgefallen, dass James Cameron, ich glaube, die Filme, die Cameron gemacht hat, die spielen alle im gleichen Universum. Ist dir das mal aufgefallen? Weil guck dir mal die Schiffe von Avatar an. Guck dir mal bei Terminator die JKs an, diese Jägerkiller, die dann in der Zukunft über das Land fliegen und Menschen erschießen. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Der Cameron hat, glaube ich, so eine Vision irgendwie. Und irgendwie spielt es alles im gleichen Universum. Und dieses Landungsschiff ist ein typisches Beispiel dafür. Wollte ich nur mal kurz sagen. Also
es gibt diese Theorien, gibt es ja auch, dass das im gleichen Universum spielt. Und finde das auch sehr spannend. Und wenn Cameron diese Vision immer hatte, dann frage ich mich, gehört True Lies dazu? Und Titanic?
Und, ja, klar.
Ja, muss man mal ehrlich sein, oder?
Ja gut, das hat halt vorher, also das kann ja schon eine potenzielle Zukunft dann sein. True Lies ist nicht ganz True Lies, dann, nee, in dem Universum von True Lies existiert ja kein Terminator und der müsste ja schon bekannt sein, nachdem er 84 dann da war.
Bekommen wir irgendwann eine Version von Titanic zu sehen, wo das Alien versehentlich den Eisberg vors Schiff geschoben hat?
Das könnte, vielleicht, nein, ich habe eine andere Idee, und zwar, das war bestimmt Skynet, weil die ausgemacht haben, dass auf der Titanic irgendein Vorfahr von John Connor mitgefahren ist. Und dann hat Skynet quasi den Eisberg mit einem Schiffsroboter vor die Titanic geschoben.
Haben wir auch dieses Mysterium endlich gelöst, da bin ich
wirklich. Endlich geklärt, ja.
Endlich. James Cameron hat hier ein Riesenwerk abgeliefert. Wir können uns eigentlich wirklich nur bedanken, oder? Danke. Danke, danke, danke.
Danke für einen meiner 10 Lieblingsfilme. Also ich bin wirklich hellauf begeistert und wie gesagt, klar hat er jetzt ein bisschen so seine Längen oder ist vielleicht auch in manchen Sachen nicht ganz so gut gealtert, was die Effekte betrifft, also gerade die Raumschiff-Effekte. Aber so als Gesamtkunstwerk und als Film, der von Anfang bis Ende gut und schlüssig durchkomponiert ist, überwiegend, und einfach spannend ist. Und es steht da für mich immer also ganz weit vorne. Also da muss ich wirklich sagen, da passt einfach alles. Also wenn es da was geben würde, dann würde ich schon meckern. Aber das Schlimme ist halt auch, ich weiß nicht, ob wir uns den falschen Film ausgesucht haben oder den richtigen Film, weil ich habe halt diesen Softspot für den Film. Und wenn man so eine Entwicklung mit einem Film gemacht hat zusammen, dann fällt es einem auch schwer, da irgendwelche negativen Dinge zu finden, weil man ist so schon eingelullt über die Jahre hinweg, dass man vielleicht gar nicht mehr, dass man den ja nur noch mit der rosaroten Brille oder nur noch mit dieser Alien-Brille anschaut. Ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt ein Problem ist, aber...
Hannes, du bist auch am absolut richtigen Ort und ich muss mir erst gerade anhören, dass ich ja nur ein Abfeier-Podcast bin und liebe Grüße an dieser Stelle wieder an den, der es gesagt hat, aber ist doch okay. Ich meine, wir wollen hier über Dinge sprechen, die uns Spaß machen, oder? Und die Leute wollen dann meistens danach Bock haben, hey, jetzt will ich mir den Film wieder anschauen. Das ist schon mehrmals passiert, dass die Leute den Podcast hören, bis auch mir. Und denke ich, oh fuck, ey, ich habe jetzt Tarantinos Reservoir Dogs ewig nicht gesehen, aber jetzt habe ich diesen Podcast gehört, jetzt habe ich so Bock, mir den zu geben. Und wenn wir das auslösen, haben wir das alles richtig gemacht. Und ja, gibt es nichts dazu zu sagen. Steffen.
Gut, wir können uns ja mal irgendwann für irgendeine nächste Folge eine komplette Gurke rausziehen und damit dann die Hörer dann auch mal hören, dass wir nicht alles abfeiern. Irgendwie. Wir suchen uns halt immer nur die Filme raus, die wir mögen. Und das ist halt dann...
Ein Film, den wir hassen, den wir richtig abgrundtief hassen. Wir überlegen uns das aber off-top, offline hier. Dann, ihr werdet es dann sehen.
Nicht irgendwann. Wie das Spoiler. Letztes Mal.
Wir können, aber etwas will ich schon kurz spoilern. Das will ich machen. Wir haben ja schon offline gesprochen, kurz, dass wir vielleicht mal Karate Tiger besprechen könnten. Es ist aber auch für mich ist das so ein Running Gag. Jeder Podcast, den ich da draußen kenne, mit dem ich Kontakt habe, die alle haben Karate Tiger gemacht, noch und nöcher. Und das ist halt einfach. Die eine Episode, die zieht die Leute an. Da hören die rein und so weiter und so fort. Und eigentlich wäre ich ja dumm, wenn ich es nicht machen würde. Aber ich glaube, genau deswegen will ich es eben nicht machen, weil ich weiß einfach, hey, wenn ich da was zu sagen will, dann würde ich es machen, aber ich sehe es momentan nicht, bin ich ganz ehrlich. Und wir finden was, Steffen.
Wir machen einen Podcast, nennen den Karate-Tiger, ja, machen alles mit Filmplakat und machen voll die Werbung und labern halt 2 Stunden lang irgendwas, ja. Und dann so Edge-Badge, haha, reingefallen.
War ein sehr langes Vorgespräch.
Genau. Ach, jetzt machen wir Feierabend, ciao.
Genau. Lieber Steffen, was liegt denn bei dir gerade momentan so an? Was hast du für Projekte momentan?
Was habe ich für Projekte? Ich habe eigentlich nach wie vor, mein Studium ist mein Hauptprojekt und da bin ich gerade am Schreiben meiner Hausarbeit. Achtung, über das Thema Belagerung im Horrorfilm. Was meinst du, warum ich mir... Aber egal, das bin ich gerade dabei, die werde ich über Weihnachten oder im Januar dann hoffentlich fertig kriegen und dann habe ich mal Ruhe. Ansonsten, es gibt ein Projekt, an dem ich gerade mitarbeite, so ein bisschen halblebig, da darf ich aber glaube noch nicht so viel zu sagen. Es hat was mit dem Videospielemagazin zu tun, welches nächstes Jahr rauskommt, wo ich ein bisschen was für mitschreibe und das ist auch eine Herzensangelegenheit für mich, aber mehr kann und will dazu ich jetzt noch nicht sagen. Ansonsten habe ich halt momentan meinen Adventskalender noch am Laufen und zwar auf meiner Facebook-Seite Nerdstuff und Nostalgia, die man vielleicht kennt, habe ich vom 1. bis zum 24.12. jeden Tag einen Film aus meiner Kindheit, also wirklich aus meiner frühesten Kindheit in den 80ern, also noch die tiefste DDR-Zeiten, also da ist noch nichts mit Star Wars und Indiana Jones und Ghostbusters und Terminator, sondern da sind wirklich viele Kinderfilme dabei, aber auch viele Fantasy-Klassiker der 60er, 70er, also Reise zum Mittelpunkt der Erde und da stelle ich jeden Tag einen Film vor. Das ist aber nicht, da schreibe ich keinen 3-stündigen Essay oder 3-seitigen Essay, sondern das ist einfach nur ein Facebook-Posting, wo ich dann halt reinschreibe, warum hat mich der Film so begeistert und was bedeutet er für mich und worum geht's grob. Das habe ich ja noch laufen halt bis zu Weihnachten. Und ansonsten versuche ich so halbwegs gut mich hier durchzuwurschteln.
Und natürlich werden die Leute diese Episode nicht während der Adventszeit hören, denn die kommt ein bisschen später raus. Aber ihr könnt
jetzt habe ich wieder.
Hast du es voll vergessen? Ja, natürlich. Wir haben ein bisschen Vorlaufzeit hier.
Das stimmt, ja.
Aber ist ja egal. Der Content wird ja immer noch da sein auf der Facebook-Seite.
Der Content wird immer noch da sein und vor allen Dingen, ich mache ja nächstes Jahr wieder einen Adventskalender. Also es kommt jedes Jahr ein Advent. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel jeden Tag eine Seite vom Quelle-Katalog 91-92 habe ich fotografiert und die Leute haben es gefeiert und geliebt und Und ich habe einen Urlaub gebucht. Nächstes Jahr geht's nach Neuengland, ins Lovecraft Country, also nach Boston und Umgebung. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also da war ich noch nie in meinem Leben und da ist Stephen King geboren und da ist H.P. Lovecraft geboren und da...
Ist ja auch auf meiner To-Do-Liste. Wir gehen aber auch nächstes Jahr zurück in die USA, aber wir gehen nach Viva Las Vegas.
Ah, da waren wir dieses Jahr, genau.
Sehr schön. Ich freue mich tierisch. Ist lange her. Ja, lieber Steffen, wollen wir an diesem wunderbaren Punkt abbrechen? Denn wir haben genügend gesagt über den Film, einen wunderbaren Film. Ihr findet mehr über den Steffen in den Shownotes. Und dann würde ich mal noch sagen, bitte, wenn ihr mit diesem Podcast zufrieden seid, ihr dürft Feedback geben, denn Feedback ist unser aller Lohn. 5 Sterne Minimum bitte auf Apple Podcast, auf Spotify. Gute Rezensionen helfen uns in der Sichtbarkeit, dass noch viel mehr Leute diesen Podcast hören. Auch immer dankbar sind wir, wenn ihr uns auf den sozialen Medien retweetet. Nicht nur den Podcast, auch Steffens Projekte, die ihr in den Links findet. Wir sind immer glücklich, wenn sich jemand meldet und sagt, hey, danke für tolle Unterhaltung, vielen, vielen Dank. Oder auch Feedback mal kritisch gerne geben. Ich sage immer wieder, wer einen Mehrwert will oder schulisch was lernen will, der kann sich ja irgendein Lernvideo anhören. Wer aber unterhalten werden will, der, ich denke mal, der ist bei den wunderbaren Gästen, die ich immer da habe, absolut richtig und bei mir vielleicht auch. Und mit diesen Worten entlasse ich euch. Macht's gut und bis bald.
Tschüss.
Ciao.